Herzlich willkommen bei Alles ist Eins. Mein Name ist Christoph Mauer und du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich interessierst für das, was in deinem Körper, in deinem Geist oder in deiner Seele gerade vor sich geht und möchtest es besser verstehen. Bevor es richtig losgeht, auch für diese Folge, ich möchte betonen, der Alles ist Eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchungen und individueller Behandlung notwendig. Die Hörer, was bist du, sollen medizinischen Rat einholen, wenn sie krank sind oder krank sein könnten und sollten in solchen Situationen die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen. Im Abspann sage ich dir meine E-Mail-Adresse, unter der du mich auch ärztlich erreichst. Möglicherweise ist gerade ein Zeitpunkt in deinem Leben, wo du eine Behandlung haben möchtest, die über das hinausgeht, was derzeit ist. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt geht's los. Ich erwarte diesmal eine besonders schöne Folge. Ich war zu Gast im Ernährungspodcast Extra Portion von Ugla und Simone. Und sie haben so schlaue Fragen gestellt, dass wirklich schöne Antworten rauskamen. Und als wir fertig waren mit Aufnahmen, bat ich sie, dass ich es auch in meinem Podcast veröffentlichen darf. Das heißt, was du gleich hörst, sind die beiden sie interviewen. Seine Ausgabe aus ihrem Podcast Extra Portion. Den Link findest du in den Shownotes und ich empfehle dir, weil die beiden großartige Interviewerinnen sind, eine große Bandbreite aus eigentlich einem, wie ich immer dachte, engen Fachgebiet abbilden und Gäste haben, die wirklich interessante News dazu bringen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Anhören. Ich hatte einen Mordspaß bei der Aufnahme. Ich hoffe, das merkst du. Und genieß die Zeit.
Extra Portion Ernährungsexpertinnen. Der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist.
Verbinde dich mit der Weisheit deines Körpers, um zu Entscheidungen zu kommen, die für dich stimmen. Das sagt unser heutiger, ganz besonderer Gast. Mit ihm geht es immer tief. Tief in Gesprächen, tief im Wissen und heute insbesondere tief in unser Unbewusstes. Er ist Arzt, arbeitete in der Intensivmedizin und als Notarzt. Doch ihn möchtest du nicht nur in Notfällen bei dir haben, denn er verbindet Intelligenz mit einem großen Herzen. Er führt uns heute in die Macht der Hypnotherapie ein. Was Hypnose in der Therapie leisten kann und wie sie uns ErnährungsexpertInnen unterstützen kann. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Mauer.
Dankeschön. Was für eine wundervolle Einleitung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Christoph, wir möchten dich zunächst noch näher kennenlernen und dazu haben wir 6 Sätze vorbereitet. Ich lese den Anfang vor und du darfst sie beenden, ganz spontan, was dir einfällt. Morgens um 6 Uhr.
Bin ich fit.
Bei mir darfst gerne eine extra Portion an.
Brokkoli. Also mein absolutes Lieblingsgemüse, Brokkoli.
Das letzte Seminar, das ich besucht habe.
War letzte Woche zur imaginierter Familienaufstellung bei Faruk von der Baumakademie.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe, heißt?
Das Universum und wir, glaube ich, von Harald Lesch.
Mein Wohlfühlort ist?
Garten. Gestern den ganzen Nachmittag im Garten verbracht und große Aufgabe von Kompost auf Beet die Erde gebracht. Meine Lieblingstätigkeit im Garten.
Ich mache Hypnotherapie, weil?
Weil es funktioniert.
Vielen Dank. Und das ist jetzt auch unsere Überleitung zu unserem heutigen Fokusthema, die ärztliche Hypnose. Zuerst haben wir Fragen dazu, wie wir Hypnose nutzen können als ErnährungsexpertInnen, wie sie vielleicht auch unsere Arbeit bereichern kann, welche Chancen sie mit sich bringt. Und im zweiten Teil dieses Interviews möchten wir die praktische Vorgehensweise kennenlernen, also wie es abläuft, merkt man, dass man hypnotisiert wird und wird es zum Beispiel von den Krankenkassen übernommen. Christoph, unsere Zuhörerinnen sind Ernährungsexperten. Was denkst du, hat das Thema Hypnose für einen Benefit für uns?
Hypnose ist eine Möglichkeit, in den Trance-Raum zu kommen. Trance-Raum ist ein uralter, wenn du willst, metaphorischer, aber es ist auch ein ganz unmittelbar erfahrbarer Raum, in dem Sachen passieren. Im Trance-Raum werden wir geprägt. Die ersten 4 Jahre unseres Lebens bewegen wir uns quasi im Trance-Raum. Und die Sachen, die in dieser Zeit passieren, die frühkindliche Prägung, die erreichst du in der Regel nicht durch rationale Analytik, sondern indem du an die Emotionen gehst. Und für die Emotionen musst du wieder in den Trance-Raum gehen, weil sie sich der Analyse in der Regel entziehen. Und in der frühkindlichen Prägung passiert auch die Prägung auf Essen. Das heißt, wenn du Leute hast, die Schwierigkeiten haben im Essen, und das ist sehr weit gefasst, ne, das kann ja sein, dass sie einfach zum Beispiel abends die Chips nicht weglegen können. Und sie wissen, dass das eine dumme Idee ist. Gibt es jetzt auch keinen Nobelpreis für mich für diese Erkenntnis, aber sie können es trotzdem nicht lassen. Und was ist das? Was für ein Teil in ihnen hat dieses Bedürfnis? Was wird damit befriedigt? Das hat ja nichts mit den reinen Kalorien zu tun oder mit der Verteilung auf Protein oder Kohlenhydrate oder so, was man grundsätzlich lernen kann dazu und wo man auch was dazu sagen kann. Das erklärt ja nicht, warum abends die Chipspackung auf einmal leer ist. Aber der Besuch im Trance-Raum, der kann das erklären, denn dahinter steckt ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis wird dysfunktional befriedigt. Zum Beispiel eben über Chips. Aber es geht eigentlich um was anderes. Man muss mal herausfinden, was es ist.
Aus meiner Sicht ist Ernährungsberatung ja auch immer eine Verhaltensänderung oder geht immer damit einher. Lässt sich denn mit Hypnose ein Verhalten ändern?
Ja, also mein Hypnoselehrer ist Professor für Verhaltenstherapie. So ist der zu der Hypnose gekommen. Das ist Professor Bongartz, der in Konstanz Emeritus ist. Und dort unten auch sein Institut hat. Es wird ein paar Links geben müssen für diese Folge, glaube ich. Ich werde sie dir noch zusammenstellen im Laufe des Tages. Und der kam über die Verhaltenstherapie hin, weil er halt was gesucht hat, was seine Patienten unterstützen kann. Und ist dann später Präsident der Weltgesellschaft für Hypnotherapie geworden. Also einfach, weil es bedeutsam ist. Und mit unserem Verhalten bahnen wir ja unsere Sicht auf die Welt. Das heißt, du kannst ganz bewusst über Verhalten deinen Umgang mit der Welt ändern. Du kannst umgekehrt aber über den Umgang mit der Welt und deine Sicht auf die Welt auch dein Verhalten ändern. Das ist wurscht, wo du ansetzt.
Okay, also ich höre auf jeden Fall raus, dass es sinnvoll ist, auch in der Ernährungsberatung, in der Ernährungstherapie, ja, einen Hypnosebestandteil einzubauen. Ist das richtig?
Ja und nein, also es ist sinnvoll, die Trance zu achten, den Trance-Raum. Darum geht's. Also hier bei uns ist es halt zum Beispiel so, dass du über die Hypnose gut reinkommst. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, die basiert zum Beispiel auf dem Satz, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ob du jetzt eine Konfession hast oder nicht, aber du bist in einer Gesellschaft aufgewachsen, die davon ausgeht, dass man über das Wort an spirituelle Inhalte kommt. Wenn du woanders aufwächst, dann kann es sein, du lebst jetzt gerade in New York, da gibt es Berge, in die die jungen Indianer geschickt wurden für die Initiationsrituale. Die haben 4 Tage lang nichts gegessen, haben halluziniert, dann haben sie ein Krafttier gesehen, und dann sind sie wieder zurückgekommen, waren erwachsen. Wenn du das hier in Berlin jemand erzählst, dann sagt er, spinnst doch. Ganz anders wieder auf anderen Seiten der Ecke, also der Erde. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Zugangswege in den Trance-Raum. Und das ist entscheidend. Und bei uns ist es halt die Hypnose. Und Hypnose ist dann, und das ist halt unsere Gesellschaft auch, das ist uns wichtig, ist halt mit einem enormen Studienkörper erklärt worden, dass es funktioniert und was es macht. Wir wissen ganz viel, was es im Körper für Veränderungen macht. Wir wissen relativ viel, was es im Kopf macht. Wir können das verorten in diesem ganzen Kompositum an Therapiemöglichkeiten, die wir so haben, oder Behandlungsmöglichkeiten. Wir können sagen, so, das und das ist Hypnose. Was dahinter steckt, ist der Trance-Raum. Und in den kannst du kommen. In den kommst du auch übrigens ohne Hypnose grundsätzlich rein. Ne? Da musst du jetzt nicht irgendwie auf der Therapeutenliste stehen, um den Trance-Raum nutzen zu können, sondern der steht dir zur Verfügung. Du hast ihn wahrscheinlich heute auch schon mehrfach betreten und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber immer wenn du mit einer Tasse Tee aus dem Fenster guckst und nach 5 Minuten nicht weißt, über was du genau nachgedacht hast, warst du im Trance-Raum. Und dann arbeitet sich so das Hirn aber durch. Oder du fährst Auto und dann nach einer halben Stunde denkst du so, oh krass, ich bin schon da. Naja, freilich, weil dein Kopf halt im Trance-Raum war. Und das heißt, dass du dabei aber noch in der Lage bist, Auto zu fahren. Und genauso sieht auch eine Therapiesitzung aus. Also es ist nicht so, dass die Leute da in einem tiefen Koma liegen und ich kann denen die Geschichte vom Pferd erzählen und dann wachen sie auf und essen nie wieder Chips, sondern das ist ein total dialogbasierter Zugang, und es ist ein robuster Zustand. Das heißt, wenn ihr in die Trance reingehen und es geht sehr schnell, dann rede ich mit denen auch, muss auch wissen, was da gerade passiert. Und ich so, was ist jetzt, was passiert jetzt und was entsteht jetzt und geht es dir denn jetzt? Und dann erzählen die irgendwas und dann sind wir da die ganze Zeit in den Dialog und arbeiten uns durch die Trance.
Mit dem Blick auf die Ernährung und die Ernährungstherapie, bei welchen Indikationen kannst du dir
Also,
vorstellen, dass Hypnose oder der Trance-Raum ja sinnvoll ist zu betreten und damit zu arbeiten?
bei allen natürlich. Also ich kann mir aus dem Kopf raus überhaupt nichts vorstellen, wo der Trance-Raum irrelevant wäre für Essverhalten. Das Essen ist ja ein total emotionaler Akt. Es ist auch ein sozialer Akt. Also du isst ja auch mit allen Menschen am Tisch, mit denen du dieses Essen schon mal gegessen hast, auch wenn die gerade nicht da sind. Also das verbindet dich total. Und wenn ich sage Hühnersuppe, dann haben die einen überhaupt keine Verbindung und die anderen, bei denen blüht die Oma im Herzen auf. Und das ist nie voneinander zu trennen, Essen und Emotionen. Und es geht letztlich um die Emotionen. Also wir glauben ja, unser Verstand ist irgendwie der, der uns leitet, aber das ist überhaupt nicht so. Unser Verstand ist dazu da, eine coole Story zu erzählen zu den Entscheidungen, die wir auf emotionaler Basis getroffen haben, um danach dann halt zu erklären, nee, nee, es war jetzt wirklich tipptopp die rote Linie meines Lebens. Aber das ist überhaupt nicht so, dass wir aus dem Verstand irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern die passieren im Bauch. Dann werden sie vom Herzen validiert und dann werden sie erzählt vom Kopf. Und alles andere sind Fehlentscheidungen. Die korrigieren wir dann später.
Okay, also es heißt, die Zusammenarbeit mit einem Hypnosetherapeuten lohnt sich für uns Ernährungsexpertinnen auf jeden Fall, wie ich es raushöre.
Also, ja, und natürlich auch, sagen wir so, basale Hypnotechniken, sowohl Hypnosprache, denn das lohnt sich schon für Kinder, eine Hypnosprache drauf zu haben, also einfach zu gucken, wie bahne ich denn Erlebnisräume? Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn es ein Kind hinhaut und dann hält sich das Knie und weint, dann kannst du sagen, oh, ist ja schlimm, oder du kannst sagen, ist schon besser. Ist schon besser, validiert, dass es gerade doof war, öffnet aber wirklich den Erlebnisraum dahin, dass es jetzt gerade besser ist. Das heißt, allein durch deine Nachfrage gestaltest du alles. Und so funktioniert Hypnosprache, dass du ein ganz kleines bisschen den Überblick behältst, was da gerade passiert, und dann deinem Gegenüber einen neuen Raum an Möglichkeiten anbietest. Oder bei Patienten habe ich das im Notarzt, ich biete auch ein Seminar Hypnosprache und Trance für Notfallmediziner an. Und da ist eine Frage, da kannst du Patienten fragen, ist so gut oder ist so schlecht? Oder du kannst fragen, ist so besser oder so besser? Weißt du, der Raum ist ganz anders. Dann gibt es kein Schlecht mehr in meiner Frage. Und damit kann der wahrnehmen, dass es sich verbessert. Und solche Sachen, so eine Hypnosprache, die kannst du auch in deinen Alltag machen, die kannst, also überhaupt, ne, das macht einfach Sinn. Immer dann, wenn du in einer Position bist, wo du eine Verantwortung hast für jemand anders, also mit meiner Partnerin spreche ich natürlich anders, also Beziehung musst du schon aushalten, dass ich sagen kann, irgendwas gut oder schlecht. Und mit Kindern oder mit Klienten oder mit Patienten, es ist aber so, dass du in einer Verantwortungsposition bist und da bist du auch dafür verantwortlich, welche Räume öffnest du denn im Kontakt. Das heißt, solche Sachen sind sinnvoll zu lernen. Und gleichzeitig ist es so, die ganze Hypnotherapie, das ist ein unglaublich weites Feld an Indikationen, was kommt. Ich kann so klar empfehlen, vernetz dich und so weiter. Tatsächlich gibt es aber auch Wege natürlich, wo du als Ernährungsexpertin also dir was draufpackst und womit du arbeiten kannst. Und ich empfehle nicht, eine offizielle Hypnotherapie-Ausbildung zu suchen, sondern ich empfehle was ganz Konkretes. Und ich habe vorhin von Faruk Sevinç gesprochen, bei dem ich jetzt letzte Woche in der Ausbildung war. Und das Konzept, was wir da lernen, und das ist auch das, was ihr, weiß nicht, ob ihr das als Werbung kennzeichnen müsst oder so, aber ich erzähle euch einfach zwei Sätze dazu, warum ich es so gut finde. Das heißt M-Trace. Es wurde von Dirk Eilert entwickelt und es gibt inzwischen über ganz Deutschland mehrere Lehrtrainer, die so ihre eigenen Akademien haben, und ich bin sehr verbunden mit Mike Baum, der hat die Baumakademie gemacht, und Faruk ist so sein Head Coach. Und das M-Tracing geht auch wieder um Emotion und dann Trace, also eine Spur der Emotion finden. Und schon der basale Prozess, also der Grundprozess, ist extrem wirkmächtig und was danach kommt auch. Und das Gute ist, da muss man sich nicht mit so Aspekten wie dem Heilpraktikergesetz oder Heilaspekten auseinandersetzen, was ja immer wieder mal eine Schwierigkeit auch sein kann für die paramedizinischen Berufe, dass du dann das Bedürfnis hast, zum Beispiel eine Diagnose zu haben und dann irgendwie zu sagen, ja, und jetzt haben wir hier eine Diagnose, über die können wir sprechen und so, sondern es geht mit extrem wirkmächtigen Techniken in diesen Trance-Raum und dann ein ganz strukturelles Abarbeiten. Und die Ergebnisse sind unglaublich gut. Das heißt, ich würde, wenn es einfach nur ein Teil von deiner Arbeit ist, damit dich auseinandersetzen zu wollen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, mir M-Trace anzuschauen. Und ich meine, dass wahrscheinlich alle der Lehrtrainer irgendwelche Webinare machen. Von Mike weiß ich das, dass er das macht, sodass man da völlig unverbindlich einmal reingucken kann und schauen, wie das funktioniert und dann immer noch eine Entscheidung treffen kann, ob man es macht oder nicht. Aber das wäre für Menschen, die Lust haben, sich mit diesem Trance-Aspekt, das wird dann nicht so richtig genannt, aber natürlich ist das Trance und der Raum, der da geöffnet wird und der da, in dem der Klient arbeiten darf. Wer sich für Trance mal interessiert und es anschauen möchte und dann das aber strukturiert und effizient und effektiv in seine eigene Arbeit integrieren möchte, halte ich das für eine extrem gute Technik.
Ah, super, vielen Dank, ja, für die Empfehlung. Nehmen wir sehr gerne mit auf.
Also ich kriege da nichts dafür, ne? Ich bin
Ja.
einmal großer Fan davon. Ja.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die mir im Kopf sind. Und zwar das eine, ja, wie sind denn, vielleicht kannst du das in Worte fassen oder in Zahlen, Daten, Fakten, ich weiß es nicht, wie denn die Erfolgsquoten sind bei einer therapeutischen Hypnose?
Also es gibt dazu Zahlen, und zwar was die Stunden angeht. Also in der Regel, man kann es natürlich kontrastieren zur Psychoanalyse, die es ja immer noch gibt auch und die auch eine gewisse, also eine tolle Berechtigung hat. Die Psychoanalyse macht genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich sie geht ganz viel in Ratio und kaut dann Sachen so lang durch, bis dann irgendwann dir das Muster klar wird. Wenn du gut geführt wirst durch deinen Verstand, dann kannst du auch da Muster erkennen und nach 3 bis 5 Wiederholungen checkst du dann schon, was ist das Muster. Und dann als nächstes hätten wir so zum Beispiel die Verhaltenstherapie und dann als drittes hätten wir die Hypnotherapie. Und um, sagen wir mal, so ein Thema zu bearbeiten, was also als klassische Dauer von sowas anzusetzen ist, da hast du oft halt so, naja, 40 plus Stunden in der Analyse. Da ist auch, wenn jemand erzählt, ich mache 200 Stunden Psychoanalyse hin, das ist ja jetzt nicht exotisch, sondern das gibt es einfach. Ne? Da sprechen wir von 10 Jahren, um die es da geht zum Beispiel, oder 4 oder 5. Und dann hast du in der Regel eine Therapiedauer von, sagen wir mal, 12 bis 25 Sitzungen in der Verhaltens- oder in der Gesprächstherapie. Und in der Hypnotherapie hast du oft innerhalb von 3 bis 5 Sitzungen geklärt, um was es geht. Und dann muss er immer gucken, also die Erfolgsquote, ne, das kommt arg darauf an, ob die Leute wirklich was ändern wollen oder ob sie jetzt halt einfach gerade mal kommen und wissen, da ist irgendwas. Manche Leute möchten, dass ihr Leben sich ändert, aber ihr Leben soll sich dabei bitteschön nicht ändern. Dann wird es schwierig, ne? Und das merkst du dann auch halt. Das muss ja einfach geklärt werden vorher, dass auch was passieren kann, dass du wirklich danach dich anders verhalten kannst. Und dann müssen die Leute auch halt aufgefangen werden da drin, sonst ist es doof, sonst gehen die wieder zurück. Wie so ein, weißt du, wie die Resozialisierung im Gefängnis, ne? Und danach kommst du, also im Gefängnis machst du alles ganz gut und dann kommst du wieder raus in deine alte Bande, ne? Und dann machst du wieder deine alten Gewohnheiten. So, also in dem Biotop, therapeutischer Raum kann man vielleicht ganz viel erreichen und dann geht man wieder zurück in sein soziales Umfeld und dann kommt man wieder in die alten Umgebungen. Also die Integration ist extrem bedeutsam.
Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, oder ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Hypnosetherapie verschiedene Bausteine beinhaltet, wie zum Beispiel diese hypnotische Sprache, die du vorher gesagt hast, und zum Beispiel die Integration und so weiter. Genau, vielleicht wird uns da Ulla gleich noch mal ein bisschen näher dazu befragen, wie denn das jetzt ganz klassisch abläuft. Das würde uns jetzt noch interessieren, wie du denn so vorgehst. Aber vielleicht hast du jetzt an der Stelle noch, bevor ich an Ulla übergebe, vielleicht noch einen zweiten Tipp. Du hast diese Hypnosprache genannt, die wir auch in der Ernährungstherapie anwenden könnten. Gibt es noch einen zweiten Tipp, aus dem Hypnosebereich, den du uns mitgeben kannst, ganz praktisch?
Also die Betonung der Körperempfindung würde ich so sehen. Also wenn du mit Leuten sprichst und fragst, wie fühlt sich das denn an? Möglicherweise habt ihr diese Frage ab und zu. Ne? Und was spürst du dabei oder so? Ganz viele Leute haben etwas, das nennen wir Alexithymie. Das ist bei Männern noch verbreiteter als bei Frauen. Das ist die Gefühlsblindheit. Die können einfach Sachen nicht benennen. So, wie fühlst du dich? Was denn, passt schon. Wir sind auch relativ stumpf so. Und dann gibt es dieses Mantra, das in den letzten Jahren irgendwie durchgeseucht ist. So, nee, alles gut. Alles gut. Weißt genau, wenn einer oft alles gut sagt, weiß ich gar nichts ist gut. Aber tatsächlich ist es auch ein Ausdruck davon, dass Leute halt eine Schwierigkeit haben, das, was sie spüren, zu zu verbalisieren, überhaupt wahrzunehmen. Und wenn du aber fragst, also egal, wie du es jetzt gerade nennst, aber wo spürst du das im Körper? Über die Beschreibung von der Körperempfindung kommst du näher ran. Emotionen sind ja verkörperte Erfahrungen. Das heißt, wir erleben irgendwas und unser Körper reagiert irgendwie und danach sagen wir so, okay, ah, so fühlt sich Angst an. So, also ich erschrecke, mein Hund bellt und meine Herzfrequenz geht rauf und meine Haare stellen sich auf. So, also da bin ich ganz klein als Kind. Ne? Das passiert einmal, der nächste Hund ist voll nett, dann wird diese Spur im Hirn sich verlaufen. Wenn aber jeder Hund, den ich treffe, laut bellt und ich erschrecke jedes Mal mit der gleichen Reaktion, dann weiß ich, okay, so fühlt sich Angst vor Hunden an. Und dann habe ich halt, wenn es ganz schlimm wird und ich deswegen das Haus nicht mehr verlasse, dann habe ich halt eine Angststörung. Wenn es ganz normal ist und ich zum Beispiel vor Kampfhunden ohne Leine einfach einen Bogen mache, dann ist es eine normale Reaktion. Ne? Wir gucken halt, was hat Angst für eine Funktion und die ist auch ganz wichtig. Also da würde es uns schützen. Aber immer ist es so, dass aus einer Erfahrung eine Verkörperung entsteht. Und weißt du, wenn du zum Beispiel dann, keine Ahnung, guckst dein Kind an, hast du eine ganz andere Emotion, als wenn ein Hund dich anbellt. Einfach, weil dein Körper anders reagiert. Und das ist dann, wie wir diese Emotion empfinden und dann benennen wir die. Und das eine ist Angst, das andere ist Liebe. Und dann kannst du halt gucken, wie fragst du danach, was passiert denn da? Und kannst du fragen, und was passiert? Und wenn jemand anfängt mit dem Satz, ja, ich fühle mich wie, dann war schon, jetzt kommt irgendwie ein rationalisierter Blödsinn. Dann kannst du danach fragen, ja, was spürst du im Körper? Und dieses immer wieder auf den Körper, das ist ein guter Weg, um dahin zu kommen, was eigentlich Phase ist. Und nicht, was macht mein Verstand raus? Ich fühle mich wie ein, dann kommt eine Rationalisierung. Aber wenn du sagst, boah, das ist im Bauch und da knüllt sich alles zusammen. Okay, now we're talking. Was knüllt denn da? Ja, das fühlt sich an wie ein dicker schwarzer Klumpen. Und was macht denn der Klumpen? Weil du merkst, das geht schon wieder in die Rationalisierung. Aber der Klumpen, und der Klumpen, der brennt. Wo brennt er denn? Und erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal dieses Gefühl von einem brennenden Klumpen im Bauch hattest? Und dann kommen wir in den Bereich der frühkindlichen Prägung, weil die erste Erinnerung, weil irgendwie so ein Gefühl, die ist irgendwann in den ersten 7 Jahren. Wenn du noch nicht da bist, sondern du sagst, ja, mit 19 habe ich das erste Mal so, ja, deine Mutter. Also, wann war es denn wirklich? Ja? Das war dann irgendwann in den ersten, sagen wir mal, in den ersten 12 Jahren, ja, aber wahrscheinlich in den ersten 7 Jahren. Und dann weißt du, okay, und hier ist das gesetzt worden. Und hier ist das Gefühl von Alleinsein abends gesetzt worden. Hier ist das Gefühl von nicht gesehen werden gesetzt worden. Hier ist das Gefühl von nicht anerkennen gesetzt worden. Und jetzt sitzt er abends da und schiebt sich eine Packung Eis ins Gesicht. Warum? Weil es sich gut anfühlt. Und warum hat er das Bedürfnis, dass es sich gut anfühlt? Weil er es kennt, dass er abends alleine ist. Also arbeiten wir an dem, wie fühlt sich das an, abends alleine zu sein. Jetzt war ja ganz, ganz Force Entry, ne? Wie könnte man das arbeiten? Ne? Das heißt jetzt nicht, dass jeder allein ist und deswegen abends Eis isst, aber wahrscheinlich kennen das manche Menschen. Ich sage auch nicht, dass Eis abends gut oder schlecht ist. Das ist völlig irrelevant, wie ich das bewerte. Ja? Also natürlich gibt es Situationen, wo Eis abends total gut ist und wo das zum Beispiel Ausdruck von Zweisamkeit ist. Das ist nicht nur, weil irgendwas ist es gut oder schlecht, sondern es ist halt einfach erstmal. Und dann guck mal, was macht es halt mit dir. Ne? Wie bei Angst, ist ja auch nicht gut oder schlecht. Dann ist einfach da, ist total notwendig, dass wir Angst haben. Die Vorfahren von uns, die keine Angst hatten, die sind nicht bis zur Geschlechtsreife gekommen. Sind ja alles ausgestorben. Deswegen ist Angst in uns so drinnen. Das ist ganz notwendig, dass wir Angst haben, sonst gehen wir kaputt. Ist aber nicht notwendig, dass wir wegen Angst nicht mehr vor die Haustür gehen. Da gehen wir auch kaputt, ne? Haben so irgendwas dazwischen haben. Und bei Essen ist es ähnlich wie bei Angst. Wir können ihnen einfach sagen, da ist halt nichts. Ist ja Blödsinn, ne? Genauso, aber wenn du die ganze Zeit nur isst, ne, dann passt es auch wieder nicht. Ne? Und deswegen muss halt irgendwas tariert werden. Und der dysfunktionale Aspekt muss gefunden werden. Was macht er denn damit, wofür Essen nicht da ist?
Christoph, wenn ich mich jetzt für eine ärztliche Hypnose interessiere und dich anrufe in deiner Praxis, dann habe ich wahrscheinlich ganz viele Fragen. Erstmal, wie gehst du da vor?
Das erste ist immer so ein kurzes Gespräch, wo ich einmal, also auch am Telefon, wo ich einmal reinhöre, was geht's denn eigentlich? Das kann ja auch sein, dass jemand zum Beispiel eher in stationäre Betreuung gehört. Oder dass ich sage, das ist ein Thema, das interessiert mich nicht, das kann ich auch nicht. Ja, aber ich kenne jemanden, der kann das gut, weil es ihn total interessiert. Und dann würde ich verweisen. Und in der Regel ist das alles nach kurzer Zeit geklärt. Und dann ist viel wichtiger, sich einmal ausführlich zu treffen. Und diese erste Sitzung ist in 2 Stunden. Und da habe ich enorm viele Fragen zum Körperlichen, zu den Medikamenten, die man nimmt. Wie ist der? Was ist der? Das ist mir auch schon in dem ersten Gespräch total wichtig. Auch wenn es nicht um Essprobleme geht, sondern um irgendwas anderes. Also ich muss ja irgendwie ein Bild haben von dem Menschen. Und auch wissen, ist der Blödsinn oder nicht. Ne? Es gibt Sachen, die fürs Gehirn gut sind und andere, die sind nicht gut fürs Gehirn. Und wenn jemand mit mentalen Problemen kommt, dann muss ich gucken, welchen Brennstoff führt er sich zu und welchen Baustoff. Und nach diesen 2 Stunden haben die auch immer so eine kurze Wellness-Hypnose gehabt, damit die so wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich die Augen zu habe und eine Mauer redet. Und die kommen in der Regel mit einer Not. Das heißt, die Wellness-Hypnose hat auch immer für mich einen edukativen Aspekt. Das heißt, ich bringe denen irgendwas bei, das halt auch für diesen einen Menschen passt, genau, was dem Stress rausnimmt. Was weiß ich, jemand kann abends nicht einschlafen, dann mache ich irgendwas, wo es um dieses Einschlafen geht, dass er was nimmt, was er aus dieser ersten Sitzung, egal ob wir später miteinander arbeiten oder nicht, was er dann mithaben kann. Und dann am Ende von der Zeit kann ich auch so ein bisschen einschätzen, wie lange wird es dauern. Und ich biete immer Pakete an. Das heißt, 5, 12 oder 25 Sitzungen. Und das hat ganz große Vorteile, sowohl für den Klienten als auch für mich. Also das eine ist, dass ich da mich nochmal mehr festlege, was ist denn wirklich der Aufwand, der notwendig ist, anstatt zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, was passiert. Aber es ist auch für den Patienten so, dass der dadurch ein anderes Commitment hat, als wenn er sich von Sitzung zu Sitzung hangelt, sondern er sagt, okay, das ist jetzt was, wo ich wirklich was investiere und dann habe ich auch das Ziel, dass es besser wird. Und das ist ähnlich wie ein Essen, was du einfach hingestellt bekommst oder ein Essen, was du bezahlst und dir mit deinem Schweiß gearbeitet hast dafür. Dann hat es eine andere Ernsthaftigkeit im Genuss. Und dann kommt dazu, dass gerade wenn man in so emotionale Themen geht, und das ist mir extrem bedeutsam, es geht nur über Emotionen, was ich mache in der Arbeit, dann wird es manchmal halt auch blöd. Und oft ist es so nach 3, 4 Sitzungen, dass dann so innere Kritiker kommen und Schwellenhüter. Und wenn du auf die zu sehr hörst, dann brichst du an der Stelle die Therapie ab. Und was passiert? Der Patient läuft raus und sagt, das hat mir nicht geholfen. Was Blödes, weil es hätte ihm helfen können. Aber das sagt er auch anderen. Das will ich also vermeiden. Und es fühlt sich für mich doof an, wenn wir an der Stelle sind, wo ich denke so, na, jetzt wird es interessant. Und ich sage, ah nee, ist doch nichts für mich, Hypnose, ja, will ich doch nicht machen. Und das ist mir schon passiert und ich habe mich geärgert und dann wurde mir irgendwann erzählt, dass man das auch mit Paketen machen kann, wie das ja sagen wir, in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ja gar nicht die Frage, da sind immer Pakete, aber die Intention ist eine andere. Das ist, damit die Kasse damit klarkommt, dass sich der Therapeut für die Kasse klärt und sagt, ja, dafür brauche ich 20 oder dafür brauche ich 40 Einheiten oder so. Hier ist es eben, dass der Klient oder der Patient sich klar machen kann, was ist er bereit zu investieren. Das ist in der privaten Medizin, das ist ein Unterschied zu der gesetzlichen Medizin.
Also übernehmen oder bezuschussen gesetzliche Krankenkassen die Kosten für eine ärztliche Hypnose?
Ja, gibt's. Also es gibt ja auch Kollegen, die einen Kassensitz haben. Ich halte das Kassensystem für mich, finde ich, so geeignet. Deswegen habe ich überhaupt gar keine Bestrebungen auf irgendeinen Kassensitz in irgendeinem Aspekt meines Lebens. Und ich habe eine reine privatärztliche Praxis und da muss man gucken. Es gibt sowas wie eine Härtefallregelung, wenn man also schon bei mehreren Therapeuten nachgefragt hat, ob es irgendwie eine Therapieliste gibt oder so eine Warteliste und es wird alles abgelehnt und das gibt es in manchen Gegenden in Deutschland. Dann gibt es auch gesetzliche Kassen, die sagen, ah ja, dann such dir halt jemand anders und wir zahlen das auch. Hein und erlebt, ne? Die haben ja immer furchtbare Not und dann ist es so, dass irgendein Sachbearbeiter über irgendwas entscheidet, wovon er also sachlich und fachlich überhaupt keine Ahnung hat. Und da kommt natürlich ein Nein raus. Das ist schade. Auf der anderen Seite, als ich eine Therapie gemacht habe vor ein paar Jahren, habe ich die auch selber bezahlt. Und deswegen weiß ich, dass das einen Unterschied macht in der Intention, wenn du dich selber um dich kümmerst. Und auch jetzt, also. Wenn ich coachen lasse, zahle ich dafür Geld. Wenn ich zum Trainer gehe, zahle ich dafür Geld. Wenn jetzt aus dem Grund beim Physiotherapeuten, natürlich zahle ich dafür Geld. Ich will mir den auch aussuchen und ich will dahin gehen mit der Intention, dass das jetzt besser wird. Und es klappt für mich viel besser, wenn ich das selber zahle.
Ich habe mal gelesen, dass manche Menschen besser als andere in einen hypnotischen Zustand sich bringen können oder wahrscheinlich ist das Wording eher in die Trance bringen lassen. Stimmt das?
Ja, also es ist so, dass es ganz viele Studien gibt zur sogenannten Suggestibilität und wie leicht kann jemand da reingehen und Das siehst du zum Beispiel, wenn du mit Leuten über irgendwas sprichst. Also es gibt keine random Kommunikation über Zitronen. Aber angenommen, du würdest mit einer Gruppe Leute über Zitronen sprechen, dann siehst du, dass irgendwie halt ein paar von denen sofort halt Speichelfluss haben und andere macht es gar nicht so viel aus. Ne? Und die sitzen dann weiterhin total seriös da. Und da siehst du, okay, denen kann man einfach durch Worte, durch einfache Worte halt eine Körperempfindung machen. Und das ist ein Hinweis auf eine ausgeprägte Suggestibilität. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für hypnotisches Herangehen also aus seriösen Gründen.
Gibt es Menschen, die sich gar nicht in Trance bringen lassen?
Es gibt so etwas extrem selten. Also gar nicht, habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und ich habe meinen Trance-Lehrer mal gefragt, weil ich dieselbe Frage hatte. Und er hat gesagt, er hat zwei Patienten erlebt in den letzten 40 Jahren. Und das eine war ein Asperger-Autist, der einfach also ganz wenig innere Repräsentation hatte, da hat es nicht funktioniert. Und das andere war ein Informatiker, der auch glaubhaft versichert hat, er sieht die Welt nur binär. Also er hat keine Bilder, er nimmt die Welt binär wahr. Das ist natürlich interessant. Und wenn du keine Bilder hast, dann wird es halt schwierig, bildhaft zu arbeiten. Aber das ist auch nicht schlimm, ja? Für die gibt es ja auch andere Angebote. Also das macht einen, ob man jetzt eine Hypnosefähigkeit hat oder nicht, das macht er nicht zum guten oder schlechten Menschen. Der Trance-Zustand ist in der Regel erreichbar. Das ist die Frage nur, muss ich so fancy Shit hinbekommen, dass zum Beispiel so eine Elevationsshow geht, also dass zum Beispiel die Hand hochgeht. Ne? Manche wollen das gerne, damit sie überzeugt sind, dass Hypnose funktioniert. Und es klappt natürlich auch. Ne? Und dann sitzt man da und dann kann man die Hand anschauen und dann fliegt die und hat kein Gewicht mehr. Und dann denkst, was passiert denn da gerade? Und für Leute, die sehr skeptisch sind, ist das zum Beispiel eine sehr gute Sache, weil wenn deine Hand fliegen kann, dann können auch deine Angewohnheiten sich verändern. Über den Körper kann man da ganz viel Überzeugungsarbeit leisten. In der Regel nicht. Ne? Meine Induktionen sind völlig belanglos. Wir atmen mal tief ein und wieder aus. Und dann sind wir schon in dem Trance-Raum. Und wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann geht es immer besser.
Ist ja ein ganz komplexes Thema, aber kannst du vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen beschreiben, was da im Körper passiert bei der ärztlichen Hypnose oder in der Trance?
Ja, bei jeder Trance ist es so, dass es gibt also verschiedene übergeordnete Netzwerke im Gehirn, die so zusammenarbeiten. Und in verschiedenen Phasen des Bewusstseins und des Tages sind verschiedene Supernetzwerke, die also, wo dann an verschiedenen Stellen das aufleuchtet. Und wenn diese Kombination ist, dann weißt du, dieser Mensch ist jetzt in dem und dem Modus, der arbeitet zum Beispiel konzentriert oder ist gerade liebevoll verbunden mit irgendjemandem. Und dann gibt es einen, das ist so das Default Mode Network. Das ist also der Default Mode ist halt, in den fallen wir zurück, wenn gerade nichts ansteht. Und der Default Mode Network ist ganz stark, also in dem sind ganz stark unsere Prägungen aktiv. So sind wir halt, also so sehen wir die Welt. Und wenn ich zurückfall auf eine belanglose graue Sicht, und dann sitze ich so da und gucke mir die Welt an, dann ist sie belanglos und grau. Dann kriege ich irgendwas Spannendes zu arbeiten, dann wird sie wieder bunt. Aber dann ist wieder nichts zu tun. Naja, geht. Das hängt damit zusammen, dass wir irgendwann in unserem Leben gelernt haben, dass diese Welt eigentlich gar nicht so spannend ist, dass wir aber zum Beispiel wertvoll sind, wenn wir hart arbeiten. Das heißt, dann würde unser Default Mode ein langweiliger sein. Es kann auch sein, dass unser Default Mode einer ist, der sehr kritisch ist, dass du zum Beispiel, na, also zum Beispiel, du gehst nach Schloss Schwanstein, ja, Schloss Neuschwanstein. Riesengeiles Gebäude. Du kannst entweder vorstellen und sagen, so, oh, wie majestätisch. Oder du kannst sagen, na, es muss auch erstmal geheizt werden. Das ist der Default Mode. Also, was ist deine Sicht auf die Welt, wenn du gerade nichts zu tun hast? Oder die ganzen Fenster. Wer denn die ganzen Fenster putzt? So, das siehst du schon, also, dass da eine Prägung entsteht, wie man was wahrnimmt. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Genau, du kannst davor stehen und Ehrfurcht spüren, du kannst davor stehen und Stress wegen den Heizkosten haben oder wegen der Arbeit. Und so kann man die ganze Welt sehen. Also nicht die ganze Welt ist Neuschwanstein, aber die ganze Welt hat so einen Default-Mode, in dem du zurückfällst. Und Hypnose und ein paar andere Sachen auch schaffen das, dass der Default-Mode erschüttert wird für eine bestimmte Zeit und dann kannst du da arbeiten. Was wäre zum Beispiel, wenn du in Hypnose innen reingehst nach Neuschwanstein und dann gar nicht mehr darüber nachdenkst, wie das geheizt wird? Sondern auf einmal die Aussicht siehst, auf einmal den Damast und Prunk hinter dir spürst. Was wäre, wenn du die Größe der Räume wahrnimmst und nicht die Heizkosten? Die Freiheit, die entsteht, wenn du nach oben guckst und hast über dir ein Trompe-l'œil? So, das ist also die Möglichkeit, in eine Trance hineinzugehen, einfach den Default-Mode auszumachen und das, was ist, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und das verändert was.
Hast du uns abschließend noch einen Tipp oder eine kleine Übung, die wir vielleicht im Alltag mit einbauen können, gerade um solche Gedanken zu fördern?
Was meinst du mit Gedanken? Also
Oder eher so in das
sieht man das?
Positive oder in die Trance zu gehen. Also du hast vorher das schöne Beispiel am Fenster mit einer Tasse Tee, man blickt so in die Weite und da ist man eigentlich schon in Trance. Ich muss ehrlich gestehen, bei mir sehe ich dann immer, oh, da ist ein Auto oder fliegt ein Vogel. Behaupte ich jetzt nicht, dass ich in Trance bin, aber hast du da noch ein Beispiel, wie wir da einfach, ja, uns vielleicht tagtäglich so ein bisschen da in die Trance bringen können?
Ja, jetzt verstehe ich deine Frage. Also wenn wir bei dem Tee bleiben wollen, dann würde ich nicht einfach nur die Teetasse in die Hand nehmen und aus dem Fenster schauen, sondern würde ich zum Beispiel ganz bewusst die Wärme spüren des Tons oder des Porzellans in deiner Hand. Dann würde ich einatmen und die Wärme an deiner Nase spüren und den Duft von den Kräutern. Dann würde ich als nächstes vielleicht spüren, wie meine Füße fest am Boden stehen. Und dann würde ich spüren, wie mein Atem, mit dem ich gerade das alles aufgenommen habe, meine Bauchdecke hebt. Und wie ganz von allein der Atem wieder rausgeht. Das hat sowas von einer gewissen Achtsamkeit. Vor allem aber hat es eine Fokussierung ohne Intention auf das, was ist. Das heißt, du lässt einfach mal den Körper wahrnehmen. Und wenn wir den Körper wahrnehmen, dann kann so ein Raum entstehen, in dem wir auch wahrnehmen, wie wir uns fühlen in dem Körper. Dann kann zum Beispiel sein, dass diese Unruhe, die ich spüre, vielleicht daher kommt, dass ich den ganzen Tag noch nicht auf mich Acht gegeben habe. Dann können Bedürfnisse klarer werden. Dann kann auch sein, dass ich als Ergebnis, dass ich zu meiner Partnerin gehe und sage, oh, ich fände es total gut, wenn du mir mal gerade in den Arm nimmst. Das merke ich aber nicht, wenn ich den Kaffee mir oder den Tee mir einfach ins Gesicht stelle, damit halt ein bisschen Wasser wieder im Körper ist, weil ich weiß, dass man rehydrieren muss, weil man dehydrieren kann. Sondern das passiert dann, wenn ich wahrnehme, was geschieht. Und dieses nennen wir es mal oft, also so eine nicht bewertende Rezeption der Welt. Also verschauen, was ist und es auch so sein lassen und gucken, was es mit mir macht. Das wäre zum Beispiel so eine Mikroübung, die du mit einer Tasse Tee machen kannst. Du kannst es aber auch machen, indem du dich hinlegst und atmest oder indem du einen kleinen Spaziergang machst, indem du so vor dich hinläufst und einfach guckst, was ist gerade. Das wäre so eine Übung, die auf jeden Fall täglich durchführbar ist, ohne Nebenwirkungen.
Super, vielen lieben Dank auch für das tolle Gespräch, für deine tolle Antworten und deine Tipps. Wir freuen uns, dass du unser Gast warst.
Ich danke euch für den Raum. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht, auf eure Fragen zu antworten. Vielen Dank.
Na, krass, oder? Was für schlaue Fragen, was für nette Leute. Ich bin Ulla und Simone sehr dankbar für das Interview und dass ich es auch mit euch teilen darf, hier in Alles ist eins. Wenn in deinem Leben irgendetwas ist, was du verändern möchtest, du schaffst es nicht selbst, gib mir eine Stunde und ich biete dir deinen Fahrplan zu mehr Gesundheit. Gib ab da kein Geld mehr aus, um deine Emotionen zu betäuben, sondern investiere in dich, um deine Emotionen zu meistern. Jeden Monat nehme ich zwei neue Patienten auf, sei du einer davon. Schreib mir jetzt eine Mail an info@praxis-mauer.de. Wir treffen uns dann live oder per Video kostenlos, unverbindlich, für eine Stunde vollen Fokus auf dich und deine Themen. Ich freue mich auf dich. Bis dann!